Entdecke die Kraft in Bedrängnis. Das ist unser Thema, in manchen Variationen schon angeklungen. Heute finden wir Mose und die Hebräer echt in Bedrängnis, in einer schlimmen und hoffnungslosen Lage. Zum Thema Bedrängnis. Ich habe gefunden, es gibt eigentlich eine ganze Menge Redewendungen, die das zum Ausdruck bringen. In Bedrängnis sein. Fallen euch vielleicht ein paar dazu ein? Gar keine. Kennt ihr gar nicht. Bedrängnis, was ist das?
Stehen unter Zeitdruck.
Unter Zeitdruck, ja. In der Klemme stecken, oder? Noch nie gehört? Oder zwischen Baum und Borke sein. Was? Mit dem Rücken an der Wand stehen, jawohl. Zwischen Hammer und Amboss stecken, das ist ganz schön brutal. Was? Vor dem Abgrund stehen, ja. Also am besten Wand hinten und Abgrund vorne, dann ist die Situation perfekt. Es gibt eine ganze Menge und es zeigt eigentlich, wie relevant das Thema ist. In Bedrängnis stecken. Bei Mose war es so. Er hatte die Hebräer aus Ägypten herausgeführt. Gott war ihm vorangegangen in Form einer Wolkensäule am Tag, wie wir gesehen haben, bei dem Bild, und in Form einer Feuersäule bei Nacht. Das ist ein Navi, der damals schon in den Nachtmodus geschaltet hat. Ja, das ist ganz enorm. Und er zeigte ihnen den Weg ins gelobte Land. Unser Navi, der zeigt uns immer den kürzesten oder jedenfalls vielleicht auch den wirtschaftlichsten Weg. Bei diesem Navi war es anders. Gott beschloss nicht, das Volk auf dem kürzesten Weg in das gelobte Land zu bringen. Er nahm bewusst einen Umweg. Und die Hebräer immer hinter diesem Navi, hinter dieser Wolkensäule hinterher. Und schließlich landeten sie in einem Tal, das am anderen Ende von einem Schilfmeer begrenzt war. Gleichzeitig änderte der Pharao, also der König von Ägypten, seine Meinung und war nicht mehr der Ansicht, er sollte die Hebräer ziehen lassen, sondern er versuchte, die billigen Arbeitskräfte wieder zurückzubekommen. Er mobilisierte seine Streitwagentruppe, das war also top modern, das modernste an Militärtechnik, das es damals gab, und den wehrlosen Hebräern setzte man hinterher. Sie korkten den Flaschenhals, in dem die Hebräer steckten, einfach zu. Also, die steckten wirklich zwischen Baum und Borke. Sie steckten fest, rechts und links die Berge hoch, hinten die Ägypter, vorne das Meer. Keine Wunder, dass die Umfragewerte für Mose in den Keller sanken. Ich habe jetzt aus dem angegebenen Bibeltext nur mal so 4 Verse herausgenommen. Ich denke, die reichen auch für die Predigt. Der Text steht im 2. Mose, Kapitel 14, und dort die Verse 11 bis 14. Mose warfen sie vor, also die Hebräer, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Zur Erklärung, warum waren die Hebräer so scharf drauf, in Ägypten zu sterben? Weil es eine hochstehende Beerdigungskultur in Ägypten gab. Ein Drittel des Landes war für Friedhöfe reserviert. Und das war damals so eine Art sprichwörtlich. In Ägypten kann man gut sterben. Ja, da hat man es gut, wenn man gestorben war. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Ja, sterben will ja natürlich keiner. Aber wenn man schon sterben muss, dann besser in Ägypten. Nun geht's weiter in Vers 12. Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen? Das ist nun allerdings gelogen. Aber was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, hat schon einer unserer Bundeskanzler gesagt. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Doch Mose sagte zum Volk, habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Diesen letzten Satz könnte man fast so als Vers zum Mitnehmen nach Hause nehmen, nicht? Das ist ein Wort, von dem man leben kann. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Merke, auch mit Gott gerät man in Krisen. Das haben wir vorhin gesungen in dem ersten Lied. Auch mit Gott gerät man in Krisen. Soll vorkommen und kommt vor. Und auf hoffnungslose Lagen kann man ganz unterschiedlich reagieren. Panik, wie bei den Hebräern, oder ziemliche Ruhe und Abgeklärtheit, wie bei Mose. Man muss kein Hebräer sein, um in ernste bis hoffnungslose Lagen zu geraten. Es geht einfach nicht mehr weiter. Das Unheil zieht unaufhaltsam über uns heraus. Wie wollen wir je daraus wieder herauskommen? Manchmal sind wir selber schuld, haben die Lage selber herbeigeführt. Manchmal aber auch nicht. Manchmal ist es einfach ein Gefühl der Überforderung angesichts all dessen, was uns aufgetragen ist. Ein Riesenpensum oder auch schwierige Aufgaben, denen wir nicht gewachsen sind. Und wir sehen schon eine ungünstige Beurteilung heraufziehen. Wir haben nicht genug Truppen. Also mit Truppen meine ich Talente, ja, Gaben, Fähigkeiten, Geld, Freunde oder auch Zeit. Der Clou dabei ist, genau da will Gott uns haben. Genau da will er die Hebräer haben. Genau da zwischen den beiden Bergen und dem Meer vor sich und die Ägypter hinten mit den Streitwagen ist der Platz, an dem Gott sie haben will. So seltsam uns das auch scheinen mag. Und er will, dass wir wie Mose sind, der kühlen Kopf behält und nicht wie die Hebräer in Panik verfallen. Das ist sein Wille für uns. Er will, dass wir wie ein David sind, ein König David, der eine Sache gemeinsam hat mit dem Mose. Auch er hat erstmal Hirte lernen müssen, bis er König geworden ist. Und er hat diesen wunderbaren Psalm geschrieben, den 23. Psalm, den viele auswendig können. Vor einiger Zeit habe ich eine sechsteilige Predigtreihe darüber gehalten. Im Psalm 23 sagt David nicht, dass er dem Staat vertraut oder seiner Arbeit oder dem Geld. David erkennt, dass Gott alles gibt, was nötig ist. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Es gibt ein sicheres Zeichen dafür, dass wir zum Hebräer geworden sind, nämlich Stress. Dann sind wir ein Hebräer geworden. Also mit Hebräer meine ich jemand von diesen Leuten, die in Panik verfallen. Stress. Wer angesichts hoher, überhoher Anforderungen in Stress verfällt, vertraut mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf Gott, dass er einen Ausweg zeigt, sondern er ist ganz woanders unterwegs. Jesus äußert sich verblüffend scharf zum Sorgen und Stress, wo wir denken, wie kann das nur sein? Warum? Das ist ein bisschen überzogen. Aber nein, er sagt es ganz, ganz klar. Er setzt es mit gelebtem Atheismus gleich. Jesus sagt, zerbrecht euch nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, wie werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Also in alte Luther-Übersetzung steht da Heiden. Aber das sind Menschen, die Gott nicht kennen, die nichts von Gott wissen. Ob es ihn gibt oder nicht gibt, ob er sich interessiert oder nicht interessiert, egal. Das ist Atheismus. Wer sich Sorgen macht, glaubt, dass Gott nicht über Raum und Zeit herrscht. Wir haben das so flott gesungen vorhin. Das ging richtig glatt über die Lippen. Glauben wir das auch? Dass er der Herr über Raum und Zeit ist. Wenn er der Herr über Raum und Zeit ist, was hat das mit unseren Sorgen und unserer Bedrängnis zu tun? Eine ganze Menge. Warum ist es leichter, dennoch in Panik zu verfallen, als Gott zu vertrauen? These, es erfordert jahrelanges Training, sich von sich selber abhängig zu machen. Das haben wir uns angelernt. Das ist also ganz schön anstrengend. Die Hebräer haben sich das auch antrainiert, nur auf die eigene Kraft zu vertrauen und in Panik zu geraten, wenn sie merken, dass ihre eigene Kraft sie nicht weiterbringt, sondern sie mit einer Kraft zu tun haben, die viel stärker sind, nämlich die Ägypter. Die Hebräer waren vollkommen schutzlos in Ägypten. Sie hatten keine Interessenvertretung, sie hatten keine Lobby, sie waren, man kann sagen, wie Freiwild. Wer sich nicht selber helfen konnte, war verloren. Das war die erste Lektion, die jeder Hebräer lernen musste im Laufe seines Lebens. Hilf dir selber. Hilf dir selber. Und vertrau deiner Kraft. Und dann wirst du es machen, dann kannst du überleben. Deutsche und Hebräer, was macht das schon für einen Unterschied? Wir sind genauso drauf. Wir sind alles kleine Hebräer, oder? Liebe Hebräer und Hebräerinnen, folgende Ansage. Also, Umfragen besagen, dass 80% der Bevölkerung glaubt, dass der Vers "Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott" eine der zentralen Botschaften der Bibel ist. Obwohl dieser Vers gar nicht in der Bibel steht. In Wirklichkeit steht er nicht in der Bibel, er ist Ausdruck einer total weltlichen Philosophie, die wir aber verwechseln mit der Botschaft der Bibel. Es ist zur Devise auch vieler Christen geworden. Getoppt wird es neuerdings von unverblümt atheistischen Buchtiteln wie "Hilf dir selbst, sonst tut es keiner". Also das ist dann noch stärker atheistisch, geht es gar nicht mehr. Gott hilft denen, die nach ihm als der einzigen Quelle für das, was sie brauchen, Ausschau halten. Das ist das Gegenprogramm von Mose. Das ist das Programm, zu dem uns die Bibel anhält. Mit Absicht hat Gott die Hebräer in diese Lage geführt. Das ist nämlich die erste Lektion, die sie auf der langen Wanderung ins gelobte Land lernen sollen. Nämlich, dass er die Quelle aller Kraft ist, der sie trauen können in guten Tagen, aber auch in Tagen der Bedrängnis. Lektion Nummer 1, gleich schon, fast noch sind sie in Ägypten. Es ist eine Lektion, die übrigens öfter noch wiederholt werden muss, bis sie richtig sitzt. Denn wie gesagt, sie haben ja sich das jahrelang antrainiert, eben nicht auf Gott zu vertrauen, sondern auf ihre eigene Kraft zu vertrauen. Und auch Jesus bringt sie seinen Jüngern immer wieder bei. Wir verwechseln gerne den Kanal der Hilfe mit der Quelle der Hilfe. Was will ich damit sagen? Ein Beispiel. Vor einigen Gottesdiensten haben wir hier einen Film sehen können, einen kurzen Film über einen Mann, der ohne Beine und ohne Arme auf die Welt gekommen ist. Nik Vujicic. Er ist gläubig und er hat einen Sinn in seinem Leben gefunden. Er vertraut Gott und strahlt eine ganz, ganz große Freude aus, fand ich. Dieser Film ist aus YouTube. Und bei YouTube kann man bei den Filmen immer gucken, welche Kommentare schreiben die Zuschauer eigentlich zu solchen Filmen. Und ich war mal neugierig, habe mich dafür interessiert und war überrascht, wie viele negative Kommentare es dazu gab. Ich meine nicht über die Machart des Films, sondern über die Aussage des Films. Vielleicht fragt ihr euch, was kann man denn da für negative Erfahrungen oder negative Kommentare schreiben? Ja, ein Kommentar, der sich so eigentlich immer wieder wiederholt hat, ist, er hat es ja noch gut. Es ist ja unser Sozialwesen, das es ihm ermöglicht, so ein gutes Leben trotz allem noch zu führen. Das ist ein Kommentar, der in vielen Variationen dort zu lesen war. Und da muss ich sagen, solche Kommentare verwechseln die Quelle der Kraft mit dem Kanal der Kraft oder der Hilfe. Natürlich, Gott gebraucht unser System, unseren Staat, unser Rechtssystem, um uns zu helfen und zu fördern. Er gebraucht unseren Arbeitsplatz, er gebraucht Menschen, gute Freunde, er gebraucht ärztliche Hilfe zum Beispiel, um uns Gutes zu tun und um unser Leben zu ermöglichen. Er versorgt uns mit einem prima Planeten, mit Sonnenschein. Aber das sind alles Kanäle seiner Kraft und seiner Hilfe. Die Quelle der Kraft ist ganz woanders, die ist bei Gott selber. Auch gestandene Christen verwechseln gerne den Kanal der Hilfe mit der Quelle der Hilfe. Wir denken vielleicht, die Rettung kommt von der Gemeinde oder von Menschen in der Gemeinde. Unsere Rettung kommt von unserem Bankkonto, wenn dann plötzlich die Steuerrückzahlung kommt oder von irgendwelchen anderen Menschen. Aber das sind alles die Kanäle, die Gott immer wieder benutzt, um uns zu retten. Er selber aber ist die Quelle der Hilfe. In Jakobus 1, Vers 17 schreibt der Jakobus, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Also nicht von Tante Lisa oder von Onkel Hugo, sondern von oben. Tante Lisa und Onkel Hugo sind nur die Kanäle. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. Manchmal lässt Gott einen Kanal der Hilfe in unserem Leben austrocknen. Da kommt dann nichts mehr rein über Onkel Hugo, weil er vielleicht gestorben ist oder weggezogen ist. Und vielleicht ist es so, dass Gott einen Kanal der Hilfe austrocknet, weil wir mehr diesem Kanal vertrauen als der Quelle. Mit Mose hat es doch immer funktioniert. Er hat mit dem Pharao gesprochen. Er hat das Volk herausgeführt. Er ist der Mann. Er ist die Hilfe. Aber jetzt auch mit Mose kommen wir in diese prekäre Situation herein. Da fangen wir an zu jammern und zu meckern. Irrtum. Der Mose ist nur der Kanal. Und angesichts der militärischen Katastrophe ist er genauso hilflos wie jeder andere. Dieser Kanal ist ausgetrocknet. Der Kanal, den Gott jetzt gebrauchen will, ist geradezu lächerlich. Der Kanal, den er gebrauchen will, ist ein Stock, wie er überall wächst. Aber ein ganz bestimmter Stock. Mit einem Stock soll Mose das Meer teilen, dass die Hebräer durchziehen können. Die Lektion ist klar. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Und Mose kommt nicht zu kurz, obwohl er sich als trockener Kanal erwiesen hat, aber trotzdem auch er wird geehrt. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Aber das ist eben das Wichtige, dass wir Gott fürchten, weil er die Quelle der Hilfe ist. Der dritte Punkt ist, durch die Trockenlegung von Kanälen möchte Gott uns bisweilen in Bewegung versetzen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von dem Propheten Elia, kann man nachlesen im Alten Testament. Dieser Prophet hatte viele Feinde. Das war nicht sehr angenehm, ein Prophet zu sein, weil Propheten manchmal Dinge sagen, die andere nicht gut finden, weil sie sich persönlich angesprochen fühlen. Er flieht vor der bösen Königin in die Wüste. Da findet er einen Bach und Gott schickt den völlig frustrierten und ausgebrannten Elia einen Raben, der ihn mit Nahrung versorgt, mit Brot. Ach, war das eine gute Zeit für den Elia. Endlich mal Ferien von seinem schwierigen Dienst. Die Ferien, die können ruhig 2 Wochen dauern oder 3 oder vielleicht 4 oder 5. Aber dann trocknet der Bach aus und Elia fängt an, sich zu beklagen bei Gott. Du hast mich versorgt, du hast dich um mich gekümmert, aber wo ist jetzt das Wasser geblieben? Tja, solange der Bach Wasser hatte, da hätte der Elia wohl gesagt, ich bleib hier, baue mir eine kleine Hütte und hier gefällt's mir und hier will ich auch irgendwann mal mich zur Ruhe setzen und sterben. Aber Gott wollte, dass er als Prophet weitermachte, dass er wieder zur bösen Königin geht und wieder zu diesem Volk. Den Hebräern soll Mose die Anweisung geben, die wir jetzt hören. Der Herr kämpft für euch, sagt er. Ihr aber könnt ruhig abwarten. Das sagt Mose zunächst einmal, ohne ein Wort von Gott zu haben. Aber dann spricht Gott ihn an. Diese Botschaft ist nicht vollständig. Gott sagt nämlich in Vers 15, in dem Vers darauf, der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Manchmal lässt Gott die Bäche in unserem Leben austrocknen und die Situation wird unerträglich, weil nicht weil Gott will, dass wir in Panik verfallen, ganz bestimmt nicht. Aber weil er uns klar machen will, erstens, er ist die Quelle der Hilfe und zweitens, er möchte, dass wir einfach weiterziehen, also eine Veränderung vornehmen und zu gucken, wo ist der Kanal, den Gott gebrauchen will, um mich am Leben zu erhalten. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und wenn er aufbricht mit seinen Schafen, dann kann es manchmal so sein, dass der Kanal einfach getrocknet ist. Der Belz Verlag, die Träume macht dicht. 52 Arbeiter und Arbeiterinnen sind betroffen und das ist mit Existenzsorgen in vielen Häusern verbunden. Aber ich glaube nicht, dass Gott irgendjemand in Panik versetzen will. Aber es könnte bedeuten, Gott möchte dich woanders hin haben. Vielleicht nach Thüringen. Vielleicht wartet Thüringen auf dich. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Das ist doch eine Einladung. Ein Hirte kümmert sich um seine Herde. Bei ihm geht die Hilfe und der Einsatz so weit, dass er sein Leben einsetzt. Für uns ließ er sein Leben am Kreuz. Echt für mich? So ein Gefallen? Das ist mehr als ein Gefallen. Anders war aber unsere Rettung nicht hinzukriegen. Und wenn sein Einsatz für uns schon so weit geht, dann ist es ein relativ geringes, dass er uns auch durch die unmöglichen Situationen unseres Lebens hindurchhilft. Für viele ist solch eine unmögliche Situation der Umgang mit dem eigenen Sterben. Betroffen von einer tödlichen Krankheit wird es dann ganz eng. Wie soll man da hindurch? Sterben heißt ja gerade, dass es mit all unseren Ressourcen unwiederbringlich zu Ende geht. Da steht man wie die Hebräer vor dem Schilfmeer. Wenn da nur gelten würde, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner, dann könnte weder ich selber noch ein anderer helfen. Dann wäre die Lage wirklich rabenschwarz. So aber will Jesus uns durch das Tor des Sterbens hindurchführen. Es ist gut zu wissen, dass Gott den ersten Tag unseres Lebens bestimmt hat, an dem wir unseren ersten Schrei getan haben und auch den letzten Tag, den wir das letzte Mal Luft holen, bestimmt hat. Er will uns durch das Tor des Sterbens in die Ewigkeit bringen. Lass uns nicht nur Gott vertrauen, wenn wir noch ein bisschen uns selber helfen können und noch so ein bisschen Ressourcen haben, wenn wir uns mächtig anstrengen, sondern auch wenn das nicht der Fall ist. Egal in welchem Bereich wir seine Hilfe brauchen, Gott kann und will helfen. Glauben wir das? Wohin Gott uns führt, da hilft er auch. Kanäle können austrocknen und tun es, aber Gott wird nie austrocknen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Wenn wir das tun, hat Panik keine Chance. Vielleicht benutzt er einen ganz anderen Ausweg, als wir denken. Er hat noch ganz was anderes im Petto, als du dir so vorstellen kannst. Vielleicht führt er uns mitten durch die unmögliche Situation, wo wir denken, da geht es nur außen rum oder es geht nur dadurch, dass die Situation abgeschafft wird einfach. Vor welcher Ausweglosigkeit stehst du gerade jetzt? Ich möchte dir zusagen, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Vertrau der Quelle der Hilfe. Zum Schluss eine Entdeckung. Ich weiß nicht, wer das Losungsbuch hat, dieses kleine Buch mit wegweisenden Worten für jeden Tag. Eins aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen Testament. Gestern die Worte fand ich total stark. Und ich wollte sie euch einfach zeigen, fast ja beinahe kommentarlos. Ich denke, die sprechen für sich. Sie könnten auch so Worte des Lebens sein, die uns begleiten können in die kommende Woche. Das erste Wort ist aus Jesaja 43. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, sagt der lebendige Gott. Israel, Das sagt er jedem, der in Jesus Christus eine neue Heimat gefunden hat. Und das Zweite ist, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Chancenlos. Römer 8, Vers 31. Lass uns vertrauen und nicht in Panik versetzt werden. Amen.